Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich die letzten beiden ausverkauften Shows der Ohrenzeugentour in Wien und in München gespielt. Aber ganz ehrlich, ich vermisse jetzt schon wieder die Bühne und vor allem vermisse ich euch, weil das hat so großen Spaß gemacht mit euch. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir für den Herbst noch ein paar Zusatztermine der Show nachgeschoben haben. Und das Wilde ist, davon sind die ersten Termine auch schon wieder ausverkauft. Deshalb nur als kleine Erinnerung an euch, die Shows im Herbst 2025 sind erstmal die letzte Chance, mich und vor allem das Programm der Ohrenzeugentour live zu sehen. Also los geht's am 14. September in Zürich. Danach bin ich in München, Leipzig, Hannover, Stuttgart, Berlin, Saarbrücken, Hamburg, Bielefeld, Nürnberg und Frankfurt. Das Tourfinale wird dann meine bisher allergrößte Show am 30. November in der Kruger Halle in Essen. Tickets gibt's wie immer auf printyourticket.de, bei Eventim und natürlich auch überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich find's großartig, dass so viele von euch zu den Shows kommen wollen und ich freue mich jetzt schon auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen von nebenan und hallo Ralf.
Hallo, mir fällt jetzt gerade ein, dass das Mikro irgendwie so jetzt ist besser.
Kannst du noch mal mit dieser anderen Stimme reden?
Hallo. Hallihallo, hallöle.
Wir haben gerade so einen kleinen Soundcheck gemacht. Das sind die Sachen, die ihr normalerweise nicht hört. Aber die Stimme fand ich so schön, dass ich kurz überlegt habe, ob du einfach die ganze Folge...
Ich rede jetzt die ganze Folge so.
Es könnte ein bisschen anstrengend sein. Werden.
Ich glaube auch für beide Seiten wahrscheinlich.
Das wollen wir nicht und für euch wahrscheinlich auch. Wie geht's dir?
Gut. Und dir?
Auch gut. War so in so einem kleinen Nachtourloch, als ich wiederkam von der Tour.
Oh Gott, er war ja auf Tour.
Ja, es ist ja schon wieder gefühlt Jahrhunderte her. Aber jetzt hat die Arbeit mich wieder. Jetzt ist wieder alles normal. Was auch ganz schön ist, weil normal ist irgendwie, hat auch was für sich.
Ja, Routine, wir sind ja schon Routinemenschen, ne?
Wir Menschen
sind Routinetiere.
Tiere? Nee.
I don't know. What?
Gewohnheitstiere.
Gewohnheitstiere. Ah ja, seht ihr?
Ja, so
nämlich. Deutsche Sprache, schwere Sprache.
Ich habe dir einen Fall mitgebracht, überraschenderweise. Nach 147 Folgen habe ich dir mal einen Fall mitgebracht.
Cool.
Und zwar sprechen wir heute über einen Mann, der auf dem Weg in sein neues Leben quer durch Deutschland reist und dabei sein schreckliches Schicksal trifft. Inhaltswarnung können wir direkt am Anfang auch machen. In dieser Folge geht es um körperliche Gewalt und brutale Misshandlungen. Wenn ihr das aktuell nicht hören könnt, dann überspringt diese Folge lieber. Einige Namen habe ich geändert. Bist du bereit?
Let's go!
Ich hatte es mir ein bisschen gewünscht, dass du es machst und hat auch gleichzeitig Angst
mir gedacht.
Na gut, wir gehen rein und es geht los. Am Ende passt sein ganzes Leben in ein paar Umzugskartons. Zumindest die Dinge, an denen sein Herz hängt. An diesem grauen 9. Januar 2012 packt der Informatiker Ulf M. gerade seine letzten Möbel in einen geliehenen weißen Mercedes Sprinter. Sein Job und seine Wohnung im Münchner Ortsteil Dagelfing hat der 39-Jährige gekündigt und die Sachen, die er nicht mehr braucht, verkauft. Für ihn soll jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Etwa 10 Jahre lang hat er in München bei einer IT-Firma gearbeitet. Jetzt will er sich eine Auszeit nehmen und seinen Lebenstraum verwirklichen. 1 Jahr lang durch Asien reisen. Erst nach Angkor Wat in Kambodscha, dann nach Laos, Vietnam und als krönenden Abschluss auf die chinesische Mauer. An Weihnachten will er wieder bei seiner Familie sein. Für seine große Reise tauscht Ulf seine Wohnung in dem kleinen dörflichen Stadtteil von München mit all seinen Einfamilienhäusern und gepflegten Gärten gegen das große Unbekannte. Bevor sein Abenteuer aber losgeht, will Ulf noch einige Sachen bei seinen Eltern unterstellen. Ein paar Kartons, einen kleinen Schrank, seine Matratze und sein heißgeliebtes Mountainbike, mit dem er sonst regelmäßig in der Natur unterwegs ist. Er hat einen straffen Zeitplan. Erst geht es quer durch Deutschland zu seinen Eltern ins etwa 800 Kilometer entfernte Trittau bei Hamburg. Dort muss er am nächsten Tag noch Behördengänge erledigen und den Mietwagen zurückgeben. Dann muss er auch schon wieder mit dem Zug zurück nach München für die Wohnungsübergabe. Mit seinen Freunden ist noch eine Abschiedsfeier geplant, bevor er dann von Hamburg aus nach Kambodscha fliegt. Der schmale 39-Jährige mit den wachen blauen Augen ist aufgeregt. Er freut sich auf die Reise und die Auszeit vom Alltag. Bei etwa 4 Grad und feinem Schneeregen setzt sich Ulf M. gegen 15.55 Uhr in den gemieteten Sprinter. Der Januar 2012 ist in München bisher eindeutig zu warm für diese Jahreszeit. Der Winter lässt auf sich warten, doch das graue deutsche Wetter kann Ulf M. schon bald egal sein. Er wirft einen Blick aufs Navi und schreibt seiner Mutter in Trittau noch eine SMS. Das Navi meint, ich komme gegen 23 Uhr an. Bei seinen Eltern wartet auch schon sein vollgepackter Reiserucksack. Den hatte er an Weihnachten schon dagelassen. Nach etwa 500 Kilometern muss Ulf M. den Sprinter tanken. Er hat etwa 3/4 der Strecke hinter sich und ist inzwischen in Sachsen-Anhalt angekommen. Mittlerweile ist es später Abend und stockdunkel. Ulf M. fährt an der Abfahrt Köselitz von der A9 ab und tankt an der etwa 5 Kilometer entfernten Fläming-Tankstelle in Koppelsdorf, einem kleinen Nest im Landkreis Wittenberg. Die Tankstelle in dem Industriegebiet ist nur schlecht beleuchtet und um diese Uhrzeit schon lange nicht mehr besetzt. Ulf M. muss deshalb an einem Automaten bezahlen. Er wirft nochmal einen Blick aufs Navi. Bisher ist er nicht so gut durchgekommen, wie er hofft. Um etwa 8:40 ruft er deshalb nochmal bei seiner Mutter an und gibt ihr Bescheid, dass er sich etwas verspätet, damit die sich keine Sorgen macht. Es wird wahrscheinlich eher 0:30 werden. Obwohl er schon lange im Auto sitzt, ist er noch nicht wirklich erschöpft. Eher im Gegenteil. Er wirkte fröhlich und gelöst. Er war guten Mutes, so beschreibt es seine Mutter später. Vielleicht mal Zwischenfrage an dich. Hast du schon eine Ahnung, in welche Richtung sich die Geschichte von Ulf entwickeln wird?
Ich würde mir jetzt wünschen, wir reden ein bisschen über seine Weltreise und dass die bestimmt ganz toll war.
Mhm.
Aber ich befürchte mal, dass er die wahrscheinlich gar nicht angetreten hat.
Nein, also ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn ich das an der Stelle schon mal verrate. Denn zur gleichen Zeit passiert etwas, und zwar etwa 8 Kilometer entfernt. Da lehnen 5 junge Männer aus Litauen an ihrem roten Audi und warten. Den Wagen haben sie auf dem Autobahnparkplatz Rosselquelle an der A9 geparkt. Sie halten Bierdosen in der Hand. Einige von ihnen sind schon ziemlich betrunken. Die Männer beobachten die Autos, die hier halten, und vor allem die Menschen, die dort aussteigen. Sie sind auf der Suche nach einem Opfer. Der Plan ist im Laufe des Abends mit steigendem Alkoholkonsum entstanden. Eigentlich sind sie nach Deutschland gekommen, um die Altkleidercontainer zu plündern und die Klamotten in ihrem Heimatland zu verkaufen. Das haben sie schon häufiger gemacht. Doch diesmal soll es anders laufen. Bisher haben sie aber noch kein passendes Opfer gefunden. Bis jetzt. Nachdem er getankt hat, fährt Ulf M. wieder auf die A9 Richtung Berlin. Doch schon kurze Zeit später muss er noch einen Stopp machen. Er muss pinkeln. Der 39-Jährige hält deshalb noch mal kurz auf dem Autobahnrastplatz Rosselquelle. Ein kleiner, heruntergekommener grauer Parkplatz, wie es ihn an deutschen Autobahnen hundertfach gibt. Kein Fastfood-Restaurant, keine Sanifair-Toiletten, nur ein paar Parkbuchten, ein kleiner Grünstreifen und ein heruntergekommenes rot geklinkertes Toilettenhäuschen. Von außen hat jemand Graffiti auf die Wand geschmiert. Die Beleuchtung ist schlecht, aber Ulf M. ist kein ängstlicher Typ und außerdem muss er aufs Klo. Er merkt nicht, dass ihm auf dem Weg zum Toilettenhäuschen mehrere Blicke folgen. Als er danach schnell wieder ins Warme seines Autos huschen will, stellen sich ihm plötzlich die Männer aus Litauen in den Weg. Bevor er überhaupt reagieren kann, packen sie ihn und schlagen mehrfach auf ihn ein. Mindestens eine Faust trifft Ulfs Gesicht und bricht seine Nase. Sofort tropft Blut auf seine Lippen und seine Klamotten. Gegen die Übermacht hat der schlanke Ulf M. keine Chance. Die Männer fesseln ihm mit Klebeband die Hände auf den Rücken und kleben ihm die Füße zusammen. So eingewickelt sperren sie ihn auf die Ladefläche seines Sprinters zwischen die Kartons und die Matratze. Ein Teil der Gruppe steigt in Ulfs Mercedes Sprinter, die anderen in den roten Audi. So geht es dann zu einer Waldlichtung zwischen den Orten Coswig und Roßlau, nur wenige Kilometer entfernt. Der kleine Platz liegt nur etwa 450 Meter von der B187 entfernt, ist aber von der Straße nicht zu erkennen. Drumherum gibt es nichts als Wald und Grün. Die nächsten Häuser sind mehrere Kilometer entfernt. Der perfekte Ort, wenn man nicht gefunden werden will. Hier hat die Gruppe den ganzen Abend lang Bier getrunken und Pläne geschmiedet.
Was sind das denn für Leute? Also, ich bin jetzt gerade verwirrt. Also, die haben irgendwas geplant, aber es ist egal, wer jetzt kommt.
Ja. Also ursprünglich wollten sie halt so Altkleidercontainer ausräumen.
Ach, spannend.
Und haben dann überlegt, es wäre doch mal schlau, wenn sie irgendwie auf diesem einsamen Parkplatz wen
eincashen,
den sie überfallen können. Genau. Und das hätte theoretisch jeder sein können, der da alleine mit dem Auto vorfährt und vielleicht auch ein bisschen so aussieht, als hätte er irgendwie Geld oder irgendwelche Sachen. Genau, und Bulli sieht ja schon mal danach aus, als ob der vielleicht eventuell eine wertvolle Fracht dabei hat.
Aber was ist jetzt genau der Plan?
Hier, der Plan ist simpel und sehr, sehr brutal. Die Männer wollen Geld und dafür schrecken sie auch nicht vor Gewalt zurück. Sie schlagen immer wieder auf Ulf M. ein, um die PIN-Nummern für seine EC und seine Kreditkarte zu erpressen. Auf den Konten liegt das ganze Geld, das Ulf für seine Reise gespart hat. Einer der Angreifer schlägt Ulf seinen Laptop so heftig gegen den Kopf, dass dieser zerbricht. Die Männer brechen Ulf mehrere Rippen und prügeln weiter auf ihn ein, bis er seine Pins herausrückt. Parallel dazu sind schon zwei der Männer unterwegs, um mit den gestohlenen Karten Geld abzuheben. Um 23 Uhr versuchen sie es zum ersten Mal in der kleinen Sparkassenfiliale in Coswig. Auf einem Zettel haben sie sich die Geheimnummern aufgeschrieben. Hier heben sie 1.000 Euro von Ulf M.'s Konto ab. Eine Überwachungskamera filmt die beiden Männer dabei. Sie haben sich die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Der hintere trägt eine blaue Winterjacke, der Mann, der den Geldautomaten bedient, eine dunkle Winterjacke mit hellbraunem Fell an der Kapuze. Um 23.58 Uhr versuchen sie es in der Sparkasse im Elbepark in Wittenberg noch einmal. Auch hier werden sie von den Überwachungskameras erfasst. Sie schaffen es, weitere 500 Euro von Ulf M.'s Konto abzuheben. Aber die beiden Männer wissen nicht mehr ganz genau, welche PIN-Nummer zu welcher Karte gehört. Außerdem ist das Limit für das Abheben von Bargeld an diesem Tag erreicht. Deshalb scheitern die beiden bei ihren nächsten Versuchen. Nach Mitternacht versuchen sie es nochmal bei der Sparkasse in Coswig, also da, wo sie schon das erste Mal waren. Diesmal spuckt der Automat wieder Geld von Ulfs Konto aus. Danach machen sie sich gemeinsam mit zwei weiteren Mitgliedern der Gruppe auf den Rückweg zu der Lichtung im Wald. Hier haben die drei anderen den schwerverletzten Ulf mittlerweile gefesselt und ihn wieder in den vollgepackten Laderaum seines Sprinters gesperrt. Seine Schuhe trägt er nicht mehr, nur noch Socken und seine schwarze Jeans und sein schwarzes Kapuzenshirt mit einem T-Shirt drunter. Das Klebeband um seine Knöchel sitzt fest. Außerdem ist der 39-Jährige eingezwängt zwischen Kartons und Möbeln. Er kann sich kaum noch bewegen. Ulf blutet und ist schwer verletzt, aber er lebt. Hier kann er allerdings nicht bleiben, entscheiden die Männer. Sie wollen ihr Opfer und dessen Sprinter an einen abgelegeneren Ort bringen. Hier auf dem kleinen Lagerplatz liegt ihnen zu viel Müll herum. Für die Gruppe ist das ein Zeichen, dass dort häufiger Leute rumhängen, die den schwerverletzten Ulf eventuell entdecken könnten. Sie fahren also in Richtung Dessau und halten dort auf einem einsamen Waldweg an. Den weißen Sprinter stellen sie dort mit laufendem Motor ab. Das wird später übrigens noch eine wichtige Rolle spielen. Es nieselt leicht und das Thermometer zeigt knapp 0 Grad. Lasst uns schnell weg, bevor sich der Mann bei der Polizei beschwert, ruft einer der Männer der Gruppe zu. Sie wollen schnell über die Grenze nach Litauen und lassen Ulf M. schwer verletzt zurück.
Was sind das denn für Assis? Also Moment. Die haben den ja fast schon totgeschlagen. Mhm. Für ein paar PIN-Codes.
Mhm.
Und dann lassen sie ihn da einfach liegen.
Ja.
Mir fällt da nichts zu ein. Ich kann es gerade einfach, der war halt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber warum so brutal? Sie hätten ihm ja einfach die Karten wegnehmen können, die PINs und gehen.
Ja, genau das. Also kommen wir vielleicht später noch dazu, wie das dann zu bewerten ist. Aber das ist ein ganz wichtiger Gedanke. In dem Moment, wo sie die PINs hatten, hatten sie ja, was sie wollten. Also sie hätten ja niemals so brutal vorgehen müssen, wie sie es getan haben. Vielleicht wollte er die PINs am Anfang nicht rausrücken und deswegen haben sie da härter zugeschlagen oder so. Aber es ist eigentlich viel zu viel Gewalt für das, was am Ende bei rumkommt, könnte man sagen. Ja,
nicht nur da. Also ich meine generell Gewalt und so natürlich, schlecht. Aber das ist halt so vollkommen irrational, dass die da so eskalieren. Das verstehe ich gerade einfach nicht. Also generell, dieser Plan ist ja schon so aus so einer Alkohollaune.
Ja, und Alkohol ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Also es könnte eine Erklärung dafür sein, warum die so extrem brutal waren. Mhm. Wir kommen auch später noch dazu, welche Rolle Alkohol im Leben dieser Männer gespielt hat. Aber das habe ich ja gerade am Anfang schon gesagt, manche von denen sind wirklich sturzbesoffen.
Okay.
Und das ist halt, ne, schon mal etwas, was ja auch enthemmt.
Natürlich. Die viel wichtigere Frage, findet man ihn noch rechtzeitig?
Hier, wir können mal gucken, was in der Zwischenzeit passiert. Da machen sich etwa 300 Kilometer nördlich in Trittau die Eltern des Informatikers große Sorgen. Als ihr Sohn nicht zur verabredeten Zeit nach Hause kommt, rufen sie ihn immer wieder auf dem Handy an, doch niemand hebt ab. Erst vermuten sie, dass Ulf vielleicht doch müde geworden ist und eine kurze Pause macht, um zu schlafen. Doch auch am nächsten Morgen taucht Ulf M. nicht auf und geht immer noch nicht an sein Telefon. Seine Eltern befürchten, dass er irgendwo auf der Strecke mit dem Transporter verunglückt ist und versuchen herauszufinden, ob es irgendwo einen Unfall gab. Also durchforsten irgendwie alle Internetnachrichtenportale. Schließlich alarmieren sie die Polizei, doch die scheint das Ganze nicht so besonders ernst zu nehmen. Ähnliche Vermisstenfälle hätten sie immer wieder, so die Polizisten. Meist würden die sich aber als harmlos herausstellen. Das geht gut aus, sagt einer der Beamten zu Ulfs Eltern. Gegen Mittag an diesem Dienstag, den 10. Januar, wird zumindest die Münchner Polizei aktiv. Sie schicken einen Streifenwagen zu Ulfs Wohnung, können hier aber nichts Verdächtiges feststellen. Alles leer und verwaist. Ein Arbeitskollege ortet schließlich den letzten Standort von Ulfs Handy. Das Signal kam zuletzt gegen Mitternacht aus der Region Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt. Laut der Ankunftszeit, die er seiner Mutter am Telefon genannt hat, hätte Ulf da aber schon fast zu Hause sein müssen. Später melden die Banken, dass es in der Nacht und am frühen Morgen verdächtige Kontobewegungen auf den Konten des 39-Jährigen gegeben hat. Die Polizei ist mittlerweile doch hellhörig geworden und sucht unter anderem mit einem Hubschrauber die Gegend ab. Also jetzt gehen sie doch davon aus, dass es vielleicht nicht gut ausgeht.
Also gut, ich habe leider so eine Theorie, wo das Ganze hinläuft. Und dann stelle ich mir schon die Frage, der war angekündigt für 23.30 Uhr, hat angerufen, gesagt, ich verspäte mich um eine Stunde,
kommt
dann gar nicht. Da bin ich schon der Meinung, das müsste die Polizei ganz anders ernst nehmen. Das ist jetzt unfair, weil ich natürlich mir vorstellen kann, wie viele Leute da anrufen und sagen, das ist jetzt dringend und macht mal. Aber trotzdem habe ich jetzt gerade das Gefühl, der war eingeplant für eine Reise.
Ja.
Der hatte die Klamotten dort stehen. Es war also klar, er muss dorthin kommen. Ja. Es kann eigentlich nichts dazwischen kommen. Und dann finde ich es seltsam zu sagen, ach, sowas passiert aber ganz oft.
Naja, sowas passiert tatsächlich ganz oft. Und
ja,
dass Leute sich verspäten oder als vermisst gemeldet werden und dann wenige Stunden später wieder auftauchen.
Ja, wenige Stunden.
Ja, das stimmt. Genau, aber zu dem Zeitpunkt war es ja erst wenige Stunden her und zumindest hat es keinen Unfall auf der Strecke gegeben. Also das konnte man schon mal ausschließen.
Ja.
Aber ja, klar, das ist Rückschaufehler. Wir wissen jetzt was die Polizei damals nicht wusste.
Ja.
Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Also das ist ja jetzt vor allem, wenn das jemand ist, also wenn ich mir die Quellen so angucke, wird der Ulf immer als sehr zuverlässig beschrieben. Und das merkt man ja auch an seiner ganzen Reiseplanung, wie weit er da im Voraus schon geplant hat. An Weihnachten hat er schon seinen Reiserucksack da bei den Eltern gelassen, damit er den im Januar wieder abholen kann und so. Also das ist jemand, der eigentlich eher ja als strukturiert beschrieben wird. Und da ist es schon komisch, wenn so jemand dann auf der Strecke auf einmal verloren
geht. Das wahrscheinlich dann auch jeder, der sich bei der Polizei meldet, über denjenigen, den er gerade vermisst, behauptet, das würde der niemals machen. Also ich verstehe, also sagen wir es mal so, sind wir fair? Am Ende vergeht ein Tag ungefähr, bis sie jetzt tatsächlich doch aktiv werden. Ich habe eine Frage, die Bank, bei wem hat die sich gemeldet? Bei der Polizei?
Nee, die Banken haben sich wahrscheinlich bei den Eltern gemeldet. Ich weiß nicht, ob die ein gemeinsames Konto hatten oder vielleicht haben sie sich gemeldet, weil sie den Ulf nicht erreicht haben. Aber die haben gesagt, hey, das ist komisch. Hier hat vor und kurz nach Mitternacht immer wieder jemand Geld abgehoben. Also genauso viel, wie man eben abheben kann.
Und fangen ja auch an verschiedenen.
Genau, also das ist ja schon ziemlich auffällig, was ja wiederum auch gut ist, dass einer Bank sowas auffällt und dass sie sagen, hey, irgendwie scheint da was nicht zu stimmen.
Ja, und okay, also die suchen ihn jetzt mit Hubschraubern und die Täter?
Die sind längst abgehauen, aber erst nachdem sie das von Ulf erbeutete Geld ausgegeben haben. Nachdem sie den Sprinter und den schwerverletzten Ulf auf dem Waldweg zurückgelassen haben, fährt die siebenköpfige Gruppe mit zwei Autos nach Potsdam. Hier heben sie an einer Targobank gegen 3.45 Uhr morgens nochmal Geld von Ulfs Konten ab. An der Jet-Tankstelle in Potsdam-Mitte tanken sie, kaufen Bier und Zigaretten. Dann fahren sie weiter nach Prenzlau in Brandenburg und kaufen dort Kaffee bei Lidl. 75 Packungen der Marke Dallmayr für insgesamt 367,45 Euro. Den Einkauf laden Sie in Ihren weißen Ford Transit mit litauischem Kennzeichen. Der nächste Halt der Gruppe ist dann eine Deichmann-Filiale. Dort shoppen die Männer verschiedene Sportschuhe von Adidas, Puma und Nike, Handschuhe und Socken, außerdem noch 4 Paar Kinderschuhe. Insgesamt geben sie dafür fast 450 Euro aus. Die Verkäufer erinnern sich später noch gut an die Männer und beschreiben einen von ihnen so. Er hatte sehr schlechte Zähne und wirkte schmutzig. Alle Einkäufe zahlen sie mit Ulf M's Karten. Das Bargeld aus dem Geldautomaten teilen sie noch im Auto untereinander auf. Dann geht es im Konvoi mit beiden Autos Richtung deutsch-polnischer Grenze. In dem kleinen Grenzort Pomeln, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, werden sie dort sogar noch einmal von der Polizei kontrolliert. Da ist es etwa 11 Uhr vormittags. Die Beamten sind zuerst wegen der vielen Einkäufe skeptisch. Also die denken erst, es ist vielleicht so eine Diebesbande, die da irgendwie eine Deichmann-Filiale ausgeräumt hat. Aber die Männer haben für jeden einzelnen Artikel den passenden Kassenbon. Also dürfen sie passieren. Knapp 12 Stunden, nachdem sie einen völlig Fremden auf unglaublich brutale Weise um sein Geld gebracht haben, sind die Männer schon wieder über die Grenze. In Polen werfen sie die EC und Kreditkarten von Ulf M. aus dem Fenster der fahrenden Autos. Insgesamt haben sie 3.965,95 Euro erbeutet.
Das war der Wert für Ulfs Leben.
Ja. Und ich vermute mal, diese ganzen Artikel haben sie gekauft, um sie weiterverkaufen zu können, ne? Weil,
ja, oder einfach um sie zu kaufen wahrscheinlich.
Ja, weil Bargeld kriegst du ja nicht mehr, ne? Irgendwann ist ja das Limit erreicht, das hatten sie dann wahrscheinlich erreicht, aber du kannst ja mit der Karte trotzdem dann immer noch bezahlen und Einkäufe tätigen und da haben sie natürlich dann Sachen gewählt, die man leicht weiterverkaufen kann, weil was willst du mit 75 Packungen Kaffee, das kannst du ja gar nicht alles
kaufen. Konnten die trinken. Deutsch?
Glaube ich nicht, wenn dann nur sehr gebrochen, also hat gerade gereicht, um sich so zu
verständigen. Ich stelle mir jetzt gerade natürlich vor, die stehen in der Kasse, die wollen bezahlen, dann steht da Ulf M. auf der Karte. Ja gut, aber die reden,
aber die
du interagierst, no, so kommt immer ein bisschen drauf. Ja gut, sie wussten die Pins, ne?
Ja, sie wussten die Pins, genau. Also klar,
theoretisch. Wenn es jetzt mit Unterschrift gewesen wäre. Gut, ja. Das ist jetzt so oder so. Ich verstehe den Spannungsbogen, aber ich möchte jetzt einfach wissen, lebt der noch?
Ja, also ich erzähl jetzt, wie es weitergeht. Ungefähr zu der Zeit, als die Täter durch Polen fahren, also als sie schon über die Grenze sind, findet die Polizei auf einem Waldparkplatz zwischen Kospich und Roßlau den Personalausweis des als vermisst gemeldeten Ulf M. Es ist der Ort, wo der 39-Jährige stundenlang gefoltert wurde. Aber das können die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Der Vermisste selbst bleibt weiter verschwunden. Erst 6 Tage später, am 15. Januar, entdeckt ein Jäger in dem Wald nahe der Bundesstraße 187 zwischen Roßlau und Kospich einen weißen Transporter und alarmiert die Polizei. Als Polizisten den Wagen öffnen, finden sie zwischen Kartons, einer Matratze und einem teuren Mountainbike einen toten Körper. Es ist Ulf M. Er ist wahrscheinlich irgendwann im Laufe des 10. Januars an seinen schweren Verletzungen gestorben. Niemand weiß, ob er vor seinem Tod nochmal zu Bewusstsein gekommen ist. Auch der genaue Todeszeitpunkt bleibt unklar. Die Gerichtsmedizin wird später feststellen, dass der Informatiker keine Chance hatte. Auch wenn er schnell ins Krankenhaus gekommen wäre, hätte ihm dort niemand mehr helfen können. Dafür waren die Verletzungen zu schwer. Laut Rechtsmedizin starb Ulf M. durch stumpfe Gewalteinwirkung. Todesursache war eine Lungenfettembolie. Hast du da schon mal irgendwie vorher von gehört? Weil ich in diesem Fall noch nie.
Nee.
Also es bedeutet, dass sich in deinem Körper ganz kleine Fettteilchen lösen, die dann die Gefäße der Lunge verstopfen. Und das führt dann dazu, dass du erstickst. So eine Lungenfettembolie wird zum Beispiel durch Knochenbrüche ausgelöst, bei denen Knochenmark austritt. Also so ein Bruch, wo man erstmal denkt, ja, tut halt weh, ist ein Bruch, aber kann halt wirklich lebensgefährlich sein. Oder eben durch stumpfe Gewalt.
Wie so ein Laptop, der immer wieder auf den...
Zum Beispiel. Also er hat auch ein paar Knochen gebrochen. Also ganz genau konnte man jetzt nicht sagen, was am Ende diese Lungenfettembolie ausgelöst hat. Aber ja, ist ein sehr schrecklicher Tod und wahrscheinlich hat Ulf in dem Sprinter allein auf dem dunklen Waldweg noch einige Stunden um sein Leben gekämpft.
Für 4.000 Euro.
Für 3.900 irgendwas, also noch nicht mal 4.000 Euro, ja. Nicht, dass das irgendwas besser machen würde.
Nee, ich komme da gerade einfach nicht mit klar, dass das so so willkürlich, so brutal. Also nicht mal ein Euro hätte das wert sein dürfen, aber für dieses Ergebnis. Und dann, die hätten ja die Polizei rufen können. Wobei, am 10. ist der gestorben. Das heißt, das war, also der ist
an dem Folgetag ist er gestorben. Also die Frage ist, die Rechtsmedizin hat halt gesagt, wahrscheinlich hätte man den nicht mal mehr retten können, wenn man den direkt in der Nacht noch gefunden hätte.
Weil es wahrscheinlich schon zu schlimm war, ne?
Genau, und das ist ja eben für die Beurteilung nachher der Taten, also die juristische Beurteilung auch nicht ganz unwichtig, aber es ist so random, weißt du? Also jeder von uns war ja schon mal auf diesen gruseligen Toiletten irgendwie an der Autobahn pinkeln.
Ja, aber da packe ich nach, das würde ich da nicht drauf fahren, tatsächlich wegen, also ich kenne diese Geschichte nicht, aber das ist für mich tatsächlich was, wo ich sage, das ist im Zweifel nicht beleuchtet. Du weißt nicht, wer da irgendwo in den Büschen sitzt. Da würde ich würde immer irgendwo hinfahren, wo es beleuchtet ist.
Ja,
und wo was los ist.
Stimmt, ja, das stimmt.
Also da würde ich lieber sagen, Beine zusammenkneifen und
weiterfahren.
Ja, also das, nee.
Ich überlege gerade, nee, ich habe auf der Tour sind wir oft nachts ja noch weitergefahren.
Ja, aber da war die dann ja
da
auch.
Da waren wir zu zweit, genau. Und da haben wir es so oft auf diesen Dingern da halt gemacht und irgendwie, weil
ja, wobei zu zweit, wie viele waren das jetzt nochmal?
Ja, das waren 5, ne? Ja, also die hätten uns auch zu zweit überwältigt in dem Fall. Aber ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Aber klar, wenn da wenig los ist, und es war ja an dem Parkplatz so, dass die mehr oder weniger alleine da waren, ne? Also die Männer und Ulf, deswegen haben sie ihn ja dann auserkoren.
Das ist das, glaube ich, was ich so super unglücklich finde. Mhm. Und das, ich glaube, das beschäftigt mich am meisten. Er hätte halt einfach die nächste nehmen können, er hätte vorher, wo er getankt hat, pinkeln gehen können. Es hätte vielleicht einfach ein Auto da jetzt auch noch drauf fahren müssen,
dann und dann wäre
es wahrscheinlich
passiert.
Vorbei gewesen. Ja. Okay, konzentrieren wir uns auf die Täter.
Mhm.
Was wissen wir denn über die?
Also, da muss ich jetzt ein bisschen für ausholen, weil insgesamt reden wir hier über eine Gruppe von 7 Leuten aus Litauen. Darunter ist auch eine Frau.
Was?
Ja, es war, also die Gruppe war insgesamt 7 Personen groß.
Die da alle mit dran beteiligt waren?
Na, dazu komme ich jetzt gleich. Also insgesamt ist es eine Gruppe von 7 Personen. Wer da jetzt genau was gemacht hat, dazu kommen wir gleich. Also den Kern der Gruppe bilden 3 Brüder. Leonas, Vilius und Matas L. aus dem kleinen Örtchen Schilale im Westen von Litauen. Das ist wirklich so ein Mini-Örtchen, da leben rund 5000 Menschen. Matas wird dort am 13. Mai 1979 geboren, sein Bruder Vilius im Februar 89, wieder 2 Jahre später dann der jüngste Bruder Leonas. Die 3 Brüder wachsen gemeinsam mit 4 weiteren Geschwistern auf einem heruntergekommenen Bauernhof ohne fließendes Wasser auf und müssen schon früh mit anpacken. Zur Schule müssen Matas, Leonas und Vilios jeden Morgen 5 Kilometer zu Fuß gehen. Selbst der nächste Nachbar wohnt 1 Kilometer weit weg. Also ich komme schon vom Dorf, aber das ist halt wirklich in the middle of nowhere. Ihr Vater ist alkoholkrank und verprügelt sowohl seine Frau als auch seine Kinder regelmäßig. Die Mutter versucht zwar, die Kinder vor ihrem Mann zu beschützen, schafft das aber nicht immer. Trotzdem sorgt sie so gut es geht für sie und achtet darauf, dass die Kinder sich benehmen. Ihr ist wichtig, dass die Geschwister regelmäßig zur Schule und in den Gottesdienst gehen, und sie sorgt dafür, dass immer etwas Warmes zu essen auf dem Tisch steht. Als Vilius etwa 13 Jahre alt ist, erkrankt ihre Mutter an Krebs. Jetzt kann niemand mehr die Geschwister vor ihrem gewalttätigen Vater beschützen. Alle 7 Kinder leiden unter der Situation, am meisten aber wohl Vilius. Der übernimmt zu Hause den Haushalt und kümmert sich um seine kranke Mutter. Als diese schließlich stirbt, ist das für ihn und seine Geschwister ein großer Schock. Vilius bricht daraufhin genau wie seine Brüder die Schule ab und fängt einen Job auf einem anderen Bauernhof an, endlich weg von zu Hause. Also da geht es auch wirklich darum, Geld zu verdienen und weg zu können. Auch sein älterer Bruder Matas war zwischenzeitlich zu einer Tante gezogen, um den Schlägen seines Vaters zu entkommen. Als Vilius nach einiger Zeit wieder auf den heimischen Hof zurückkehrt, sind die Probleme nicht weniger geworden. Sein Vater hat mittlerweile eine neue Frau, die genauso viel trinkt wie er. Vor allem Vilius hat immer wieder Probleme mit seiner Stiefmutter. Er hat das Gefühl, dass sie ihn und seine beiden Brüder nicht leiden kann. Der Vater kommt oft tagelang nicht nach Hause und überlässt die Kinder sich selbst und ihrem Hunger. Irgendwann kommt es dann zu einem heftigen Streit zwischen Vilius, seiner Stiefmutter und seinem Vater, und er verlässt endgültig den heimischen Hof. Ab da schlägt er sich mit verschiedenen Jobs durch, zum Beispiel bei einem Imker, als Hilfsarbeiter in einer Schlachterei oder als Helfer auf anderen Höfen. Mit dem Geld, was er dort verdient, unterstützt er seine jüngeren Geschwister. Einige Zeit später stirbt auch der Vater der Familie bei einem Autounfall. Mit 17 kommt Vilius das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Er schlägt ein Mädchen mehrere Male mit der Faust und würgt sie. Nicht mal einen Monat später klaut er ein Handy. Von da an wechseln sich bei ihm Vorstrafen wegen Körperverletzung und Diebstahl ab. Er klaut unter anderem einen Trecker, ein Bullenkalb und gleich mehrere Pferde. Also alles, was man auf dem Land irgendwie zu Geld machen kann. Oft ist er dabei betrunken. Seinen ersten Schluck Alkohol hat Vilius an seinem 12. Geburtstag getrunken. Zum Zeitpunkt der Tat trinkt er jeden Tag, oft auch schon morgens. 2008 musste der damals 19-Jährige zum ersten Mal für 3 Jahre ins Gefängnis. Doch nach seiner Entlassung macht er direkt da weiter, wo er vor der Haft aufgehört hat. Vilius hält sich weiter mit Diebstählen und Betrug über Wasser. Er lebt zuletzt mit seiner Freundin und deren Tochter in einer Sozialwohnung in Litauen. Anfang 2012 bekommen sie dann einen gemeinsamen Sohn. Der hat allerdings einen Herzfehler und muss deshalb operiert werden. In dieser Zeit ist Vilius täglich bei seinem Kind im Krankenhaus. Im Sommer will er dann seine Freundin heiraten. Doch dazu kommt es nicht mehr, weil da kommt ihnen ja der Plan in die Quere, in Anführungsstrichen, den sie da gemeinsam auf diesem Parkplatz entwickelt haben. Auch seine beiden Brüder Leonas und Martas sind vorbestraft. Martas versucht zumindest eine Zeit lang einen ehrlichen Weg einzuschlagen, um seine Frau und ihre 4 gemeinsamen Kinder zu versorgen. Dafür arbeitet er in verschiedenen Schlachtereien und im Landschaftsbau. Seine Chefs werden später erzählen, dass sie Martas immer als fleißigen Mitarbeiter erlebt haben. Doch wie die meisten Männer in seiner Familie hat auch Martas ein Alkoholproblem. Zum Zeitpunkt der Tat funktioniert er laut Zeugen ohne Alkohol gar nicht mehr richtig. Wenn Martas keinen Nachschub hat, bekommt er Herzrasen und zittrige Hände. Damals trinkt er jeden Tag bis zu 2 Liter Wodka und dazu Bier. Seine Frau bittet ihn immer wieder, mit dem Trinken aufzuhören, schafft es aber nicht, zu ihm durchzudringen. Trotz allem bleiben die Brüder Martas, Vilius und Leonas, immer in Verbindung, schicken sich gegenseitig Geld oder vermitteln sich Jobs.
Okay. Die sind schon ziemlich beschissen aufgewachsen.
Ja.
Und dafür haben sie mein Mitleid. Aber das rechtfertigt natürlich nicht im Geringsten irgendwas von dem, was sie da jetzt gerade gemacht haben.
Überhaupt nicht.
Und vor allem, also egal gegen wen, aber jetzt gerade mit, also der Ulf, den mochte ich.
Ja.
Also
ich, rechtfertigen ist ja eh immer Quatsch, aber es kann ein Erklärungsansatz sein, so ein bisschen.
Das akzeptiere ich. Es ändert nichts daran, dass ich, mit Verständnis meine ich nicht, dass ich die Tat dann auch ansatzweise rechtfertige, aber ich könnte verstehen, wenn es jetzt um Raub gegangen wäre, einfach nur darum, Geld besorgen, den ausrauben. Ja. Aber diese Wut, die sie da an ihm ausgelassen haben, auch die mag ich vielleicht ansatzweise verstehen aufgrund der Situation, in der die wahrscheinlich leben und der Unzufriedenheit, die sie haben. Aber das ist dann ja schon einfach...
Ja, und man muss sagen, die sind ja jetzt vorher, also nicht alle, aber der Vilius zum Beispiel ist ja auch vorher schon durch Gewaltdelikte aufgefallen. Ne? Der hat ja seine erste Tat, die aktenkundig war, der hat einfach random einem Mädchen ins Gesicht geschlagen und die gewürgt. Da ging es jetzt auch nicht um Geld. Die nächste Tat war dann Handydiebstahl, aber diese Gewalt...
Gut, aber die sind so aufgewachsen, Delikte, dass das was Normales ist.
Wahrscheinlich schon, ja. Genau, aber ne, also du siehst, im Leben dieser 3 Brüder hat halt Gewalt, genau wie Alkohol, halt immer schon eine Rolle gespielt. Das kann halt ein Teil einer Erklärung sein, aber wie gesagt, soll keine Rechtfertigung sein für die
Tat. Wie sind die denn jetzt dann in Deutschland gelandet?
Naja, sie versuchen auch in Deutschland irgendwie kriminell Kohle zu machen. Irgendwann kurz vor dem Überfall reist Vilius gemeinsam mit seinem jüngsten Bruder Leonas, seinem Kumpel Simonas S. und einer Bekannten namens Danuta mit einem roten Audi, also mit dem roten Audi, mit dem sie auch später fahren werden, nach Deutschland. Die beiden Freunde kennen sich noch aus dem Knast in Litauen. Mindestens 3-mal kommen sie nach Deutschland, meist in die Nähe von Potsdam, um in kleineren Städten die Altkleidercontainer leer zu räumen und die Klamotten weiter zu verkaufen. Also das ist das, was sie als erstes machen, ist ja auch relativ einfach.
Trotzdem illegal.
Natürlich, aber das ist, ne, ich sag mal, so ein niedrigschwelligeres Verbrechen sollte man natürlich trotzdem nicht machen. Aber von da aus zu einem Menschen totprügeln ist natürlich ein großer Sprung. Wahrscheinlich ist das Altkleiderausräumen auch an diesem 9. Januar 2012 der ursprüngliche Plan. Dieses Mal sind sie dabei mit 3 weiteren Litauern verabredet. Dem ältesten Bruder Martas, und mit zwei weiteren Freunden, Emilis und Thomas. Alle kennen sich über Ecken, weil sie mal im gleichen Haus gewohnt oder mal miteinander gearbeitet haben. Alle sind wegen kleinerer Verbrechen vorbestraft. Die drei sind mit dem weißen Ford Transit nach Deutschland gekommen. Nach dem Überfall trennen sich dann ihre Wege auch wieder. Also die kommen praktisch nur dafür zusammen, um zusammen krumme Dinger zu drehen.
So,
und
genau,
dann macht jeder
das
wieder so sein.
Aber genau das ist es. Sie sind nach Deutschland gekommen oder die sind zusammengekommen, um was Kriminelles zu machen. Ja. Wieso haben die nicht... Ich verstehe das einfach nicht. Was legal ist, können sie ja auch machen.
Also, ja, richtig. Das hätte man durchaus auch machen können.
Ja, aber die kommen zusammen, um dann, weißt du, wenn dann kann man sich doch zusammenschließen, um was Gutes oder was ja, Ehrliches natürlich. Zu machen. Und dann kommen sie zusammen, um...
Scheiße zu bauen.
Das macht mich gerade ein bisschen frustriert.
Gut. Wusste, die Folge wird nicht gut für deinen Blutdruck.
Kommt die Polizei denn auf die Spur, wenn die jetzt gar nicht mehr in Deutschland sind?
Ja, und zwar wie so oft durch einen Zufall. Offenbar haben einige aus der Gruppe nach dem Überfall auf Ulf M. Gefallen an dieser Methode der Geldbeschaffung in Anführungsstrichen gefunden.
Bitte?
Ja, hat ja funktioniert, also aus deren Sicht.
Oh.
Am 14. Februar 2012, also 6 Wochen nach dem Überfall auf Ulf, fährt Leonas L. mit einem weiteren Bruder, einem Freund und seinem Kumpel Simonas, den wir ja schon vom ersten Überfall kennen, wieder nach Deutschland. Beim Parkplatz an der A24 in der Nähe des Autobahndreiecks Havelland in Richtung Hamburg entführen sie einen 38-jährigen Mann, fesseln ihn, zerren ihn ins Auto und erpressen an einem abgelegenen Ort von ihm mit Gewalt seine Bankkarten und seine PIN-Nummern. Danach lassen sie ihn verletzt zurück. Von seinem Konto heben sie etwa 1.000 Euro ab, also genau dieselbe Masche wie bei Ulf M. Anders als der überlebt das 38-jährige Opfer aber den Überfall und kann sich verletzt zu einem Haus in der Nähe schleppen. Hier rufen die Bewohner die Polizei. Etwas später fallen zwei Landwirten zwei Autos mit litauischen Kennzeichen auf, die über einsame Feldwege schleichen, weil ihnen das irgendwie komisch vorkommt und sie Sorge haben, dass sich da vielleicht jemand an ihren Weidezäunen zu schaffen machen könnte, notieren sie sich die Kennzeichen der beiden Autos und rufen die Polizei. Also auch krasser Zufall, ne? Die haben an was ganz anderes gedacht und haben gesagt, irgendwie komisch, Bauchgefühl, ich schreibe mir das mal auf. Und ganz viele würden ja dann nicht die Polizei rufen, weil die denken, keine Ahnung, vielleicht ist das ja gar nichts. Ne? Sie haben ja nicht gesehen, dass die irgendwas Illegales machen. Das war wirklich ja nur ein Gefühl. Als die Polizei, die Insassen der beiden Wagen überprüft, stellen sie fest, dass das Auto dem vorbestraften Viljus L. aus Litauen gehört. Das interessiert auch die Kollegen der Polizei von Dessau-Roßlau, die den Tod von Ulf M. untersucht. Die Parallelen zwischen den beiden Überfällen sind einfach zu groß. Darum zeigen sie dem überlebenden Opfer aus dem zweiten Überfall Bilder aus dem Banküberwachungsvideo aus dem Überfall auf Ulf M. Der Zeuge identifiziert die beiden Männer auf dem Bild. Das werde ich übrigens auch bei Instagram hochladen, dieses Überwachungsbild. Und er sagt, ja, das sind eindeutig die Männer, die auch mich überfallen haben. Damit ist klar, in beiden Fällen waren dieselben Täter beteiligt. Das wird später auch ein anthropologisches Gutachten des LKA bestätigen, das bestimmte Körper- und Gesichtsmerkmale aus den Videos mit den Verdächtigen abgleicht. Ich hoffe, es war nicht der Gutachter aus der Folge über Donald Stellwag.
Ohrläppchen.
Ja, nee, ich glaube, es war ein anständiger Gutachter in dem Fall. Eine Woche nach dem zweiten Überfall, am 22. Februar 2012, wollen Viljus, sein jüngerer Bruder Leonas, zusammen mit einem weiteren Bruder und einem Kumpel in ihrem roten Audi wieder zurück nach Deutschland einreisen. Doch dort werden sie festgenommen. Also sie sind auch ehrlich gesagt nicht so schlau, weil da hätte man ja dann nach so einem Überfall, nach zwei solchen Überfällen, ein bisschen die Füße stillhalten
können. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, Ironie des Schicksals oder Dummheit.
Ja, aber ich meine, für die Ermittlungen und für uns in dem Fall ist es natürlich gut. Also die werden halt direkt festgenommen, weil Kennzeichen und Personalien sind sozusagen schon an der Grenze hinterlegt oder bei der Polizei hinterlegt. Und dann kommen sie halt nicht weit. In dem Auto, also in dem Audi, finden die Ermittler unter anderem die beiden Jacken, die auf den Überwachungsvideos zu sehen sind. Durch die Auswertung von Telefongesprächen der Festgenommenen kommen die Ermittler schließlich auf die anderen Männer aus Litauen. Sie kommen dort in Auslieferungshaft. Also da gibt es Zusammenarbeit zwischen den deutschen und den litauischen Behörden. Auf die Staatsanwaltschaft wartet jetzt eine Menge Arbeit, denn bei so vielen Verdächtigen herauszufinden, wer was gemacht hat und was wirklich passiert ist, ist natürlich alles andere als einfach.
Frage. Die hatten die Kennzeichen. Wenn die jetzt nicht wieder über die Grenze gekommen wären, dann wäre denen nichts passiert?
Doch. Die Frage ist halt, wie schnell das gegangen wäre. Ja. Genau, es gibt ja
Amtsbeihilfe und sowas.
Genau, es gibt Amtshilfe. Dann hätten die bei der litauischen Polizei sagen müssen, hallo, wir suchen die, könnt ihr die irgendwie festsetzen? Haben sie ja mit den anderen auch gemacht, die nicht über die Grenze gekommen sind. Aber es hätte wahrscheinlich alles ein bisschen länger gedauert.
Aber dann geben die jetzt zu, was sie gemacht haben?
Nee, also die schweigen. Vor allem die drei Brüder, also Leonas, Vilius und Martas, die halten zusammen und wollen sich nicht gegenseitig belasten. Es gibt nur einen, der auspackt, allerdings nicht wirklich freiwillig. Vilius, Knastkumpel Simonas, der auch beim zweiten Überfall dabei war. In einem überwachten Telefongespräch erzählt er seiner Frau, dass Vilius ihm mit dem Tod gedroht hat, falls er auspackt. Der 25-Jährige selbst will nur der Fahrer gewesen sein und gar nicht genau gewusst haben, was die anderen mit Ulf gemacht haben. Scheiße, die Idioten haben einen Menschen getötet. Ich bin unschuldig. Scheiße, ich werde alles sagen, erklärt Simonas in dem Telefonat. Jetzt ist natürlich die Frage, wie glaubwürdig man das findet, weil wenn er später festgestellt haben, dass sie den Ulf getötet haben, ist er trotzdem mit denen nochmal nach Deutschland gefahren, um den nächsten Typen zu überfallen.
Ja, und hat es trotzdem auch einfach ignoriert.
Ja, also ich kann vielleicht den Ansatz nachvollziehen, dass man in dieser Gangster-Community sich gegenseitig nicht bei der Polizei verpfeift, aber er hätte da ja aussteigen können und sagen können, ey Leute, das ist mir zu krass, ne? Lass mich in Ruhe damit. Aber ja, er ist ja nochmal mitgefahren.
Ja gut, mitgefangen. Also du sagst halt in dieser Szene, es ist die Frage, wie gut du Nein sagen kannst.
Ne? Das stimmt. Also er behauptet halt, dass er erst im Rückweg im Auto erfahren hat, dass Ulf M. verletzt und mit einem Laptop geschlagen wurde.
Na gut, nee, ich warte ab. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich bin gespannt, ob sie am Ende behaupten, sie wussten ja gar nicht, dass er so schwer verletzt war.
Zu der Frage kommen wir gleich.
Also, hab ich mir schon gedacht.
Simonas wird später zu einem, wenn nicht sogar zu dem wichtigsten Zeugen in dem Prozess um den Tod von Ulf M. und liefert auch wichtige Details zu der Todesnacht. Allerdings war Simonas laut seiner eigenen Aussage in den entscheidenden Momenten im Wald gar nicht dabei, sondern unterwegs, um das Geld von Ulf M.'s Konten abzuheben. Ne? Das ist seine Version. Kannst du dir vorstellen, was daran problematisch ist an dieser Geschichte und dass er derjenige ist, der das erzählt?
Nein.
Gut.
Also ich habe jetzt Ideen, aber ich kann sie nicht in Worte fassen. Also sag mir.
Naja, also aus juristischer Sicht ist halt das Problem, dass es keine unabhängigen Zeugen gibt. Ne? Also es.
Ach so, weil er ja im Endeffekt befangen auch ist gegen sich selbst gegenüber.
Genau, er hat ja ein eigenes Interesse daran. Also die dabei waren, schweigen oder aber sie schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Wer am Ende welche Rolle beim Tod von Ulf M. gespielt hat, bleibt zum Teil auch im Laufe des Prozesses im Dunkeln. Der startet am 30. Januar 2013 vor dem Landgericht Dessau-Roßlau. Angeklagt sind insgesamt 5 Mitglieder der Gruppe. Bei der Frau Danuta und bei Thomas kann man eine Beteiligung an der Tat relativ schnell ausschließen. Sie waren bei der Attacke auf Ulf M. gar nicht dabei, weil sie den weißen Ford Transit vorher von dem Parkplatz wegfahren und verstecken sollten, damit Ulf M. das Auto nicht sieht und der Polizei später das Kennzeichen verraten kann. Sie sind erst später wieder zu der Gruppe dazugestoßen.
Als es vorbei war.
Genau. Thomas hatte außerdem eine Verletzung am Bein und wäre daher auch körperlich gar nicht zu dem Überfall in der Lage gewesen. Deshalb haben ihn die anderen wohl weggeschickt. Bleiben noch die drei Brüder, Leonas, Vilius und Martas und ihre Kumpels Simonas und Emilis. Bei diesen 5 Angeklagten geht es jetzt um die Fragen, hat die Gruppe geplant, Ulf M. zu töten? Da haben wir ja auch gerade schon so ansatzweise drüber gesprochen. Und wer hat den oder die tödlichen Schläge abgegeben? Jeder der 5 Männer aus Litauen hat gleich mehrere Verteidiger hinter sich. Beim Prozessstart sitzen sie alle in Jogginghose zwischen ihren Anwälten auf der Anklagebank. Wegen der Sprachbarriere gibt es außerdem Dolmetscher. Der Gerichtssaal ist voll. Dazu packe ich euch auch noch ein Bild bei Instagram rein. Auf der anderen Seite im Saal sitzt Ulf M.'s Familie, seine Eltern und seine beiden Brüder. Einer von ihnen ist selbst Richter. Sie treten als Nebenkläger auf. Vor sich haben sie ein Bild von Ulf M. aufgestellt. Darauf sitzt er mit einem grauen Sweatshirt auf seinem Fahrrad. Seine Augen blitzen fröhlich hinter seiner Brille. So will die Familie ihn in Erinnerung behalten. Fröhlich und unbeschwert, voller Vorfreude auf das nächste Abenteuer. Doch zwei der Verteidiger beschweren sich über das Foto, sodass der Richter die Familie bittet, das Bild wegzuräumen. Und das ist nur der Anfang eines Prozesses, der fast 7 Jahre lang die Gerichte beschäftigen wird. Ja, also der ist juristisch wirklich interessant, klingt irgendwie falsch, aber er ist, ja, ist wirklich wild.
Aufwendig.
Ja, das Verfahren ist so komplex, dass ich für diese Folge unbedingt mit jemandem sprechen wollte, der dabei war, um uns das ein bisschen erklären zu lassen. Deshalb habe ich Rechtsanwalt Christoph Rühlmann gefragt. Den Namen kennt ihr vielleicht von meiner Live-Tour, weil da kommt er auch vor. Rühlmann hat den ältesten Bruder Matas L. vertreten und mir erzählt, wie er sich an den Fall erinnert.
Ein sehr, sehr tragischer Fall, ein Fall, der zu Herzen ging, der auch uns Verteidigern zu Herzen ging, der uns berührt hat, aber auch juristisch so komplex wie kaum ein anderes Verfahren, was wir bisher bearbeitet oder was ich bearbeitet habe, was sich ja auch dann in der Zeit widerspiegelt, in der dieses Verfahren lief. Das sind alles so Dinge, die normalerweise im Strafverfahren nicht vorkommen.
Rühlmann und die anderen Verteidiger der Angeklagten wollen beweisen, dass Ulf in dieser Nacht nicht ermordet wurde. Für sie geht es hier maximal um erpresserischen Menschenraub mit Todesfolge und Computerbetrug, also so nennt man das, weil hier die geklauten EC-Karten eingesetzt worden sind. Die Nebenklage spricht von Mord und will erreichen, dass die Männer für den Tod des Informatikers so lange wie möglich ins Gefängnis kommen. Was den Prozess so kompliziert macht, ist auch die Tatsache, dass es kaum gesicherte Erkenntnisse über die Tatnacht gibt. Das meiste weiß man eben nur aus den Erzählungen von Simonas S., bei dem man sich ja berechtigterweise fragen muss, ob der mit seinen Aussagen nicht vielleicht auch eigene Interessen verfolgt. Rechtsanwalt Christoph Rühlmann hat die Aussagen von Simonas S. so erlebt.
Wobei für uns Verteidiger der Brüder immer der Anschein da war, dass der unsere Mandanten zumindest zum Teil falsch belastet hat, den Tatbeiträge zugeschrieben hat, die unrichtig waren, um selbst besser aus dem Verfahren rauszukommen. Meine Überzeugung ist, dass der wesentlich mehr gemacht hatte, als er selbst zugegeben hat.
Der älteste der drei Brüder, Matas L., der von Christoph Rühlmann vertreten wird, erzählt dagegen vor Gericht, dass er in der Nacht auf den 10. Januar 2012 so betrunken war, dass er sich an die eigentliche Tat nicht mehr erinnern kann. Also das kann durchaus sein, weil
war
er...
War das zu nicht dem, der das größte Alkoholproblem hatte?
Der hat 2 Liter Wodka am Tag getrunken.
Du wirst jetzt bestimmt sagen, das hatten wir schon in Folge XY und ich weiß es noch wieder nicht. Aber ist es nicht so, dass du ab einem gewissen Alkoholkonsum tatsächlich gar nicht mehr so betrunken bist?
Schön, wie du mich einschätzt. Ja.
Nee, das ist ganz oft, dass ich dann sowas sage, ja, ist das denn jetzt nicht die... Das haben wir schon öftere Male in Folge XY und Dings. Ja, ich höre sie halt nicht.
Das ist gar kein Problem. Naja, es kommt ein bisschen drauf an. Also natürlich kann man sagen, dass man in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt ist, wenn man extrem betrunken ist. Aber wenn du Hardcore-Alki bist, dann sind vielleicht 2,1 Promille, was dich oder mich killen würde. Ja, genau. Das ist eben immer
das ist praktisch
einzelfallabhängig.
Ja, ich will jetzt auch nicht behaupten, dass die dann normal funktionieren.
Ja, ja, ja.
Aber trotzdem kann man jetzt ja nicht sagen, ich bin unzurechnungsfähig, weil im Zweifel...
Zumindest nicht so einfach. Ja. Wenn halt klar ist, dass du regelmäßig trinkst, dann verträgst du natürlich mehr als jemand, der nicht so regelmäßig trinkt. Also, wie gesagt, er sagt, er weiß von nichts mehr, und er will auch gar nicht mit den anderen zur Raststätte gefahren sein, sondern wegen der Kälte im anderen Auto sitzen geblieben und immer wieder eingeschlafen sein. Das Problem ist halt, auch von den anderen sagt niemand was. Das heißt, man kann diese Angaben nicht bestätigen.
Aus
oder
Verteidigungssicht ja erstmal schlau.
Erstmal schlau, ja, absolut. Und wie gesagt, auch im Urteil steht, dass Matas in der Zeit vor dem Überfall jeden Tag 2 Liter Wodka getrunken hat. Das ist schon echt richtig krass.
Wer hatte schon in Litauen Probleme auf der Arbeit, hat eine Arbeit verloren, weil er getrunken hat. Auch seine Frau hat immer wieder insistiert, er möge eine Alkoholtherapie machen. Also das Alkoholproblem war bei ihm schon durchgängig. Und es war jemand, der, wenn er angefangen hat zu trinken, immer so weiter getrunken hat, bis dann ein gewisser Spiegel da war. Und da gab es eben reichlich Alkohol. Auf diesem Lagerplatz wurden dann nachher auch Alkoholverpackungen, Gebinde, wie man so schön sagt, in rauen Mengen gefunden.
Ist Matas L. also unschuldig? Das passt nicht ganz zur Spurenlage. So hat die Kriminaltechnik am Hosenbein des Opfers Ulf M. DNA-Spuren von Matas L. gefunden. Deshalb wird vermutet, dass er zumindest dabei geholfen hat, den Informatiker zu fesseln und in seinen Sprinter zu sperren. Und auch wenn das Gericht davon ausgeht, dass Matas und einige seiner Mittäter bei der Tat betrunken waren, bleibt ja die Frage, war jetzt zum Beispiel, das war das, was du gerade gesagt hast, Matas so betrunken, dass er nicht mehr gewusst hat, was er da tut. Eine Gutachterin wird später sagen, dass Martas und sein Kumpel Emilis laut ihrer Einschätzung vermutlich durch den Alkohol leichte Bewusstseinseinschränkungen hatten, aber ihre Fähigkeiten trotzdem nicht gravierend beeinträchtigt waren. Das war ja das, was du eben meintest, weil die so regelmäßig konsumiert
haben. Naja, und das muss man ja auch mal dazu sagen, hätten die den so gut überwältigen können, wenn die so
Hacke gewesen wären.
Genau, das, ja. dann hast du ja eigentlich keine vernünftige Bewegungskoordination mehr.
Aber also es wurden natürlich keine Alkoholproben genommen, deswegen weiß man nicht genau, wie viel Promille die hatten. Aber die Gutachterin sagt, beide hätten sehr wohl noch begreifen können, was da gerade passiert. Außerdem habe zum Beispiel das Fesseln von Ulf M. wahrscheinlich eine ganze Weile gedauert. Laut der Gutachterin hätten die Männer dadurch noch genügend Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was sie da eigentlich gerade tun. Am 3. Juni 2014 verurteilt das Landgericht Dessau-Roßlau die 5 Angeklagten nach 70 Verhandlungstagen wegen Menschenraubs und Raubes mit Todesfolge zu Freiheitsstrafen zwischen 9 und 12 Jahren. Die Richter sagen also, dass sie keine Tötungsabsicht und keine Mordmerkmale mit Sicherheit feststellen können. Deshalb gibt es auch keine Verurteilung wegen Mordes.
Ja, das finde ich jetzt erstmal scheiße.
Ja.
Meiner Meinung nach zu mild. Aber ich verstehe natürlich, dass das Gericht sich an das Recht halten muss.
Ja.
Und da gibt es nun mal Definitionen. Und wenn die nicht zutreffen.
Vor allem, es hat mir mein Anwalt erzählt, dass Gerichte immer mehr dazu übergehen, Urteile möglichst revisionssicher zu machen, weil die haben halt keinen Bock, sich nochmal mit dem Fall zu beschäftigen. Und wenn sie jetzt bei der dünnen Spurenlage, die sie hatten, gesagt hätten, das war Mord und da irgendeinem ein Mordmerkmal gefunden hätten, was irgendwie passt, dann wäre es wahrscheinlich in der nächsten Instanz wieder einkassiert worden. Und das dürfte
ist halt
der Grund
die Frage
sein.
Ob das dann trotzdem dazu führt, dass es vielleicht ein härteres Urteil hätte geben können, weil man nochmal anders ermitteln kann oder so. Es ändert nichts daran, dass mich das frustriert. Also das nee, das finde ich einfach zu wenig.
Da bist du auch nicht ganz alleine mit. Also eigentlich ist mit diesem Urteil niemand zufrieden, weder die Verteidiger noch die Familie von Ulf M. Also gehen beide Seiten in Revision und der Bundesgerichtshof entscheidet, dass das Verfahren nochmal neu aufgerollt werden muss. Die Richter in Karlsruhe begründen das damit, dass im Prozess nicht ausreichend geklärt wurde, was in der Nacht eigentlich wirklich passiert ist und wer genau was getan hat. Deshalb geht es im zweiten Prozess noch einmal um die Details. Christoph Rühlmann und seine Kollegen wollen beweisen, dass die Brüder Ulf M. nicht vorsätzlich getötet haben. Dabei argumentieren sie unter anderem damit, dass der mittlere Bruder, also Vilius, in dem weißen Sprinter noch die Heizung angemacht hat, bevor die Männer verschwunden sind.
Der Motor blieb laufen und es gab so Lüftungsschlitze zwischen Fahrerkabine und Ladefläche. Und einer der Angeklagten hat sich dann nachher so geäußert vor Gericht, dass man extra den Wagen habe laufen lassen und die Heizung angemacht habe, damit er eben nicht erfriert in dieser Nacht.
Das heißt, ne, die sagen,
wir wollten den ja am Leben lassen, deswegen haben wir die Heizung angelassen.
Genau.
Wollen die mich verarschen? Na, was ist das denn für ein Bullshit? Ja, wir haben ihm noch ein Pflaster reingelegt. Nee.
Ach, ja, also ich verstehe, dass man als Verteidiger natürlich dieser Argumentationslinie folgen kann, weil man sagt, wenn die den eh töten wollten oder denen das eh egal war, dann hätten sie die Heizung ja nicht anlassen können.
Nein. Also, sorry, jetzt mal ohne Quatsch. Angenommen, das wäre ihr Plan gewesen.
Ja.
Dann hätten sie ihn nicht irgendwo abgestellt, wo sie die Hoffnung hatten, dass ihn erstmal keiner findet. Dann hätten sie hätten ja über die Grenze fahren können und dann von, falls es noch Münztelefone in Litauen gibt oder irgendetwas, wie man anonym irgendwo anrufen kann, hätten von dort aus die Behörden verständigen können, sagen, guck
da ist
mal
einer.
Dort.
Ja.
So, es ändert nichts daran, dass er tot gewesen wäre. Das macht das Ganze
richtig
noch trauriger, aber es ändert nichts daran, dass die das nicht wussten.
Ja, also die Verteidiger argumentieren halt damit, dass sie versucht haben, sich ein bisschen Zeit zu verschaffen, um nach Litauen zu kommen, ohne von der Polizei erwischt zu werden. Also selbst wenn sie ihn hätten leben lassen wollen, dann wäre es ja sinnvoll gewesen, wenn der nicht sofort gefunden wird, damit die erstmal wegkommen. Aber wie du schon sagst, wenn sie weg gewesen wären, hätten sie anrufen können.
Ja, und der hat genau ja auch das laufende Auto jetzt nichts dran geändert.
Ja, hätte man sagen können, so haben
wie
die
gesagt,
argumentiert.
Hätten sie angerufen.
Ja, genau.
Das wäre jetzt etwas, das würde es nicht besser machen.
Aber ja.
Dann hätte ich zumindest, dann könnte man zumindest sagen, ja, da haben sie anscheinend wirklich nicht den Plan gehabt, dass er daran stirbt.
Also da bist du eindeutig auf derselben Seite wie die Anwälte der Familie. Die sagen nämlich, das ist kompletter Unfug. Sie haben eine andere Theorie. Sie denken, dass Vilius den Tank leer laufen lassen wollte, damit Ulf M., wenn er es denn doch noch geschafft hätte, sich von seinen Fesseln zu befreien, keine Chance gehabt hätte, mit dem Sprinter wegzufahren und Hilfe zu holen. Das ist ja auch eine Möglichkeit.
Fies.
Ja, ne? Also dann
hätte er auf jeden Fall... dann mal zu, die waren ja so betrunken.
Ja, aber du kannst ja nur die Fakten interpretieren, nämlich die Heizung war an.
Mhm.
Und dann musst du halt überlegen, wer hat die angemacht und warum. Also da gibt's ja verschiedene Deutungswege und jede Seite versucht das natürlich für sich irgendwie auszulegen. Die Anwälte der Nebenklage, also die Ulfs Eltern, Ulfs Familie vertreten, die sagen, die Männer hätten den Informatiker aus Frust getötet, weil sie zum Teil mit den erbeuteten Karten kein Geld abheben konnten. Die Nebenklage spricht deshalb von Mord aus niederen Beweggründen und verlangt weiterhin die Höchststrafe. Im zweiten Prozess kommt es im Gerichtssaal immer wieder zu grotesken Szenen. An einem der Prozesstage erscheint Leonas L., also der jüngste der drei Brüder, nur in Unterhose vor Gericht. Damit will er auf seine schlechte Unterbringung aufmerksam machen, erklärt sein Verteidiger. Die Fahrt von der JVA zum Gericht sei zu lang und teilweise müssten die Angeklagten bis zu 5 Stunden in den Arrestzellen des Gerichtes warten. Vielleicht mal für den Hintergrund. Leonas, seine beiden Brüder und die beiden anderen Angeklagten sitzen zu diesem Zeitpunkt seit 5 Jahren in Untersuchungshaft, ohne dass es ein rechtskräftiges Urteil gibt. Auch der älteste der drei Brüder, Mattas L., beschwert sich vor Gericht und sagt, man hält uns wie Schweine.
Boah, komm, jetzt wird's lächerlich. Die haben doch aber den Schuss nicht gehört.
Nee. Ja, also man muss sich natürlich fragen, wie die Haftbedingungen wohl in Litauen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass die in Deutschland ein bisschen besser sind.
Ja, nicht nur das, sondern sie können ja mit Ulf tauschen.
Ja, also ne, ich bin sehr dafür, dass man auch Menschen, die Verbrechen begangen haben, human Würde. Und Würde behandelt.
Alles schön und gut, aber das ist ja, sie werden ja mit Würde behandelt.
Ja, ja.
So, aber sie tun ja jetzt gerade so, als würden sie irgendwie, weil sie 5 Stunden warten müssen,
ja,
in einem klimatisierten oder warmen Gebäude mit Essen und Trinken, in einer vernünftigen Zelle. Und nicht irgendwo auf der Schlachtbank oder in so einem Dreck, wo sie da den Ulf zurückgelassen
haben. Ja, genau. Also das darf man ja eben auch nicht vergessen, dass genau diese Männer, die sich jetzt gerade darüber beschweren, dass sie warten müssen, dass die Ulf zusammengeschnürt, schwer verletzt und eingequetscht zwischen Umzugskartons in einem dunklen Laderaum von einem Transporter mitten im Wald zurückgelassen haben. Also da war es dann auch nicht so schlimm jetzt. Auch wegen genau dieser Brutalität wünscht sich die Familie von Ulf M., dass die Angeklagten wegen Mordes verurteilt werden. Doch dazu kommt es auch beim zweiten Prozess nicht. Ende 2017 werden die 5 Männer vom Landgericht zu Haftstrafen zwischen 8 und 10 Jahren verurteilt, also zu geringeren Strafen als beim ersten Mal. Die Verurteilung ergeht im zweiten Prozess nicht wegen Menschenraubs und Raubs mit Todesfolge, sondern wegen Körperverletzung mit Todesfolge und versuchtem Totschlag.
Und der Raub?
Ja, der auch. Also der Raub wird verurteilt, aber eben nicht mit Todesfolge. Also die Körperverletzung ist das, was sozusagen zum Tod geführt hat und versuchter Totschlag, weil er dann erst später gestorben ist. Also diese etwas andere juristische Beurteilung führt zu deutlichen Unterschieden beim Strafmaß. Doch auch gegen dieses Urteil wird Revision eingelegt und der Fall landet ein zweites Mal beim BGH. Und muss tatsächlich zum 3. Mal aufgerollt werden. Dazu sagt Rechtsanwalt Christoph Rühlmann.
Das ist ungewöhnlich, dass der BGH 2-mal aufhebt. Man muss wissen, dass eigentlich nur ungefähr so 5 bis 10% aller Fälle, die beim Bundesgerichtshof auflaufen, in der Revision überhaupt Erfolg haben. Und dann war eben das, was an Beweismitteln da war, unheimlich viel. Das musste alles eingeführt werden. Wir hatten so viele Zeugen, wir hatten Spurenlagen, die schwierig zu interpretieren waren. Allein diesen Punkt abzuklären mit dem Sachverständigen des Landeskriminalamts hat viele Verhandlungstage gekostet.
Also, dass Revisionen erfolgreich sind, habe ich, glaube ich, in irgendeiner Folge erzählt. Ich weiß es aber leider nicht, in welcher. Das ist schon sehr selten, aber dass eine Revision gleich 2-mal erfolgreich ist, also dass ein Fall ein 3. Mal neu aufgerollt werden muss, das ist schon wirklich selten.
Ich hoffe aber, dass das 3. Mal jetzt wenigstens von Erfolg gekrönt ist.
Also vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund. Das zeigt einfach, wie schwierig die rechtliche Beurteilung dieses Falls ist. Selbst der Bundesgerichtshof scheint Schwierigkeiten damit gehabt zu haben. Ich habe gelesen, dass dieser Fall mittlerweile sogar in Examensprüfungen von Jurastudenten behandelt wird. Am Ende sagt der BGH aber bei seiner zweiten Prüfung, es ist nicht auszuschließen, dass es sich eben doch um Mord handelt. Und so landet der Fall vor dem Landgericht Magdeburg, diesmal anderes Gericht beim dritten Verfahren. Das wiederum kommt am 30. April 2020 zu einem ganz anderen Urteil. Vilius, sein älterer Bruder Matas und ihr Kumpel Emilis werden tatsächlich wegen versuchten Mordes verurteilt. Das Magdeburger Gericht kommt zu dem Schluss, dass Vilius der Drahtzieher der ganzen Sache war. Auch deshalb, weil man ihm zumindest einzelne Misshandlungen ziemlich sicher zuordnen konnte. Also wahrscheinlich über DNA-Spuren. Nach Ansicht des Gerichts war es Vilius, der an dem Abend viele Entscheidungen getroffen hat. Deshalb bekommt er die höchste Haftstrafe von 13 Jahren. Sein ältester Bruder Matas wird zu 10 Jahren und 6 Monaten und ihr Mitangeklagter Emilis zu 10 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Als Mordmerkmal führen die Richter Verdeckungsabsicht an. Durch den Tod von Ulf M. wollten die Angeklagten sich, Zitat, genügend Zeit zur Flucht nach Litauen sichern, wie es im Urteil heißt. Die beiden anderen Angeklagten, der jüngste Bruder Leonas und der Hauptzeuge Simonas S., werden zu deutlich geringeren Strafen verurteilt. Trotzdem konnte das Gericht am Ende nicht sicher klären, was wirklich zum Tod von Ulf M. geführt hat. Aber auch die, die nicht selbst Hand angelegt haben, tragen laut der Richter eine Mitschuld, denn sie haben eben genau gesehen, was da mit Ulf passiert und die Taten gebilligt. Oder, wie es in der Urteilsbegründung heißt, sie haben Ulf M. einfach seinem Schicksal überlassen.
Ja, also es ist natürlich besser, dieses Urteil. Was wäre jetzt nochmal die Höchststrafe gewesen?
Na, die Höchststrafe, wenn sie jetzt wegen Mordes verurteilt werden, wäre es lebenslang. Aber ich glaube, das wäre wirklich sehr schwer nachzuweisen gewesen, weil sie den Mord ja nicht vollendet haben. Also er lebt ja noch, als sie ihn zurückgelassen haben.
Ja, es ändert für mich nichts daran, ja, dass sie sich das denken konnten, so genau, wie die ihn zugerichtet haben. Und rechtlich mag das alles korrekt sein. Emotional, ich persönlich bin der Meinung, sie hätten dafür mehr verdient.
Ja. Bin ich absolut nachvollziehbar, weil es eben so random und so unnötig brutal war. Ne?
Genau. Naja, und für mich halt wirklich klar, die hätten also ihn nicht nur so brutal zusammenschlagen müssen und unabhängig davon, dass es ihnen nicht mehr geholfen hätte, sie hätten Hilfe rufen können.
Ja, sie haben es ja nicht mal versucht.
So,
genau. Also, sie haben jetzt danach ja nochmal so einen Überfall begangen, ne? Deswegen sind sie ja gefasst worden. Und da haben sie deutlich weniger hart zugeschlagen.
Naja, aber das kann auch ein Zufall gewesen sein.
Das kann ein Zufall gewesen sein. Oder vielleicht war es eigentlich wirklich nur in Anführungsstrichen der Plan. Dreimal zuschlagen, PIN-Nummer bitte und auf Wiedersehen, ne? Also Fakt nicht, dass es das besser macht.
Als sie diese zweite Tat verübt hatten, wussten sie ja wahrscheinlich nicht mal mehr, was bei der ersten überhaupt passiert ist. Das heißt, sie wussten gar nicht, dass der gestorben ist.
Wahrscheinlich wussten sie das nicht,
genau. So, das hat die halt einfach nicht interessiert.
Ja, hast du recht. Also wenn ich sowas getan hätte, dann hätte ich wahrscheinlich dann die Internetportale durchsucht und geguckt, ob da was passiert ist, weißt du? Also da hätte man ja gegoogelt, ob da irgendwie einer gefunden wurde, ob das überlebt hat.
Das in dieser Situation,
ich glaube, wahrscheinlich nicht. Also das stand zumindest in den Urteilen, die ich vorliegen hatte, nicht drin, dass sie sich danach erkundigt hatten. Also wir können davon ausgehen, dass sie nicht wussten, dass der Ulf gestorben ist, als sie wieder nach Deutschland eingereist sind, um die nächste Tat zu begehen.
Wie geht's denn der Familie von Ulf damit?
Dazu kann ich nur ganz wenig sagen. Ich hätte natürlich auch gerne ihre Seite des Falls gehört, aber ihr Anwalt hat mir gesagt, dass die Familie nicht mehr über den Tod von Ulf M. sprechen möchte und das respektiere ich natürlich. Von Rechtsanwalt Christoph Rühlmann weiß ich, dass zumindest der älteste Bruder Matas L. mittlerweile wieder frei ist. Er hat ja schon vor seiner Verurteilung lange in Untersuchungshaft gesessen und das wird dann eben zum Teil angerechnet und der musste dann nicht mehr so lange sitzen. Bei der Familie von Ulf M. hat sich Matas noch während des Prozesses entschuldigt. Das hätte alles so nicht passieren dürfen, hat er gesagt.
Ich finde das gerade einfach...
Macht sauer. Irgendwie, ne?
Ja, und ich meine, diesmal trifft die Wut wenigstens die Richtigen, sonst ist es ja auch ganz gerne mal, dass man sagt, ach, die Polizei hätte ja oder was weiß ich was. Und es ist halt so, ja, so willkürlich. Das Schlimme ist, man sagt das jetzt so und natürlich wäre es auch genauso beschissen und falsch, wenn es nicht willkürlich gewesen wäre. Aber das macht es halt irgendwie noch dramatischer, weil er war halt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort.
Das finde ich auch so schlimm, weil man sich diese Situation so gut vorstellen kann, weil man auch...
Ja, und ich glaube, jeder war natürlich schon mal in so
einer... Das meine ich ja damit, ne? Also das hätte... Du hättest es jetzt nicht sein können, weil du da nicht aussteigst,
ja,
aber...
Ja, schon, aber ja. Mittlerweile würde ich, also mittlerweile seit 10 Jahren oder so würde ich das nicht tun.
Aber ich hätte es zum Beispiel sein können, so, ganz einfach, weil ich habe das schon ein paar Mal gemacht, ohne drüber nachzudenken, so wirklich. Würde ich vielleicht jetzt auch nicht mehr machen.
Nee, würde ich tatsächlich nicht machen. Also ich gebe zu, ich bin immer noch überrascht, dass es solche... dass es diese Art von Raststätten überhaupt noch gibt. Also dass die nicht einfach zumindest anders beleuchtet sind.
Ja.
Weil dann würden ja im Zweifel zumindest auch vielleicht vorbeifahrende Autos irgendwas sehen.
Ein bisschen mehr sehen, ne? Ja, andererseits, wenn du gerade auf der Autobahn unterwegs bist mit 180 und siehst aus dem rechten Augenwinkel, dass da irgendwelche Leute irgendwen in einen Transporter ziehen. Ja, theoretisch schon. Ja, die Frage ist halt, wie viel du da mitkriegst.
Ja, es kommt auch immer drauf an, wie die gebaut sind. Also es gibt ja solche Eilbuchten, da kann man super drauf gucken.
Ja, das stimmt.
Ne? Und dann gibt es aber auch welche, die siehst du eigentlich fast gar nicht. Da würde Licht dann wahrscheinlich auch nichts bringen. Aber dann kannst du zumindest einschätzen, kann ich mich hier jetzt gerade raustrauen oder nicht?
Ja, voll.
So, also so oder so, es ist, dann kommt halt noch diese Brutalität dazu. Das finde ich, also ganz ehrlich, die haben ihren Frust an dem ausgelassen.
Ja,
das war ja wahrscheinlich dem gut gehenden Jungen haben sie mal gezeigt, was sie davon halten will, weil denen hat ja auch nie jemand was. Ja, und das ihnen hat ihr auch nie jemand was geschenkt. Und also ich glaube, das war dann wahrscheinlich auch eine. Die haben sich einfach schlecht gefühlt und das haben sie an ihm ausgelassen. Und am Ende ging es denen auch schlecht, die sind scheiße aufgewachsen.
Ja.
Aber es rechtfertigt halt sowas nicht, sondern dann soll man halt versuchen, das Beste draus zu machen.
Ja, das ist ein guter Gedanke. Da hat sich, glaube ich, etwas Bahn gebrochen, so wie du es gerade gesagt hast, was dann in dem Moment vielleicht hochgekommen ist.
Also ich glaube, dass wirklich, die waren besoffen.
Ja.
So haben sich wahrscheinlich hier ihre Altkleidersammlung da. Das bringt nicht so viel Geld, dass sie da wirklich gut
das von probieren wir mal kommen. Was Neues aus.
Genau.
Ja, also... Ich habe mir den Fall auch deswegen ausgesucht, weil er eigentlich relativ exemplarisch ist, weil man immer das, also aus Romanen und Filmen denkt, so Mörder sind so ganz schlaue Leute, die so einen richtigen krassen Plan haben, weißt du, so dieser ganze Serienkiller-Hype. Aber die meisten Morde, so wie die bei uns passieren, sind halt sowas, ne? Wegen das, Geld oder...
Und das, was ich da, glaube ich, besonders schlimm finde, ich weiß, wir hatten die Diskussion schon mal in der Folge und ich glaube, du hast diese Diskussion generell öfter, dieses Entmenschlichen von Tätern, was ich grundsätzlich auch falsch finde, wo es mir hier aber sehr schwer fällt, nicht voll. Das Wort Monster zu benutzen. Ja. Oder vorhin halt wollte ich auch einmal sagen, boah, wie abartig.
Ja.
Und lasse es dann, weil ich denke, nein, das sollte man nicht tun. Aber es ist halt so brutal. Ich möchte es halt fast schon, wie nennt man das? Animalisch nennen.
Ja, ja.
Die haben die Kontrolle verloren.
Ja. Und das passiert, glaube ich, häufiger, als man denkt. Und das ist auch das, was, glaube ich, die meisten Menschen meinen, wenn sie sagen, das sind Monster, weil damit schiebst du es ja von dir selber weg und sagst, es hat nichts mit mir zu tun. Das sind keine Menschen. Aber es sind Menschen und es gibt halt Menschen, die böse Dinge tun oder die vielleicht auch böse sind.
Und die, ja, bei denen muss ich jetzt leider sagen, denen wahrscheinlich das Böse auch auf eine gewisse Art und Weise anerzogen wurde.
Ja.
Also beziehungsweise nicht anerzogen, sondern normalisiert. Das ist ja, glaube ich, das Problem.
Ja.
Ich glaube, dass Gewalt für die halt nichts Ungewöhnliches war, sondern ich glaube eher diese extreme Gewalt, das war bei denen jetzt das bisschen, wo sie übertrieben haben.
Ja.
Aber das halt, dass sie ein Gewaltlevel sonst gewohnt sind, wo man dann jetzt gemerkt hat, okay, so geht's, dann kann es dann halt auch
ausgehen. Ist ein richtig guter Punkt, weil natürlich auch Gewalt sich normalisiert. Also ich könnte mir jetzt persönlich noch nicht mal vorstellen, jemanden mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, weil ich das noch nie gemacht habe, zum Glück noch nie machen musste. Aber wenn du das regelmäßig machst, dann verlierst du ja komplett den Bezug dazu, dann ist das ja für dich normal. So, weißt du? Also du wirst ja immer enthemmter auch mit der Zeit.
Und wir könnten jetzt zum Thema Rechtsradikalität kommen, aber das lassen wir natürlich. Aber ich glaube, das ist halt generell das Problem in der Gesellschaft, dass es Dinge gibt, die schlecht sind und die sich normalisieren. Und das ist natürlich in solchen traumatischen Kinderstuben oder einem traumatischen Elternhaus, glaube ich, am dramatischsten. Das finde ich einfach krass. Und das zeigt halt schon auch einfach, dass man vielleicht ist das ein schöner Abschluss, vielleicht mal hinterfragen sollte, wie wachsen meine Kinder eigentlich auf? Was für ein Umfeld biete ich denen eigentlich?
Weil
ich glaube, dass viele Leute gar nicht realisieren, was vielleicht schon normal bei denen ist und was es aber vielleicht nicht sein sollte. Sei es Alkohol, sei es Gewalt.
Ja.
Sei es vielleicht auch das Kind anschreien.
Genau.
Da geht's ja schon mit los.
Ja. habe ich ja neulich auch eine Folge zugemacht zu dieser frühkindlichen Entwicklung und wie viel man den Kindern schon mitgibt im allerkleinsten Alter, wo man vielleicht denkt, die kriegen eh noch nichts mit. Aber da sind die Synapsen noch nicht richtig verbaut und da kann richtig viel kaputt gehen in diesem jungen Alter schon. Ja, also wirklich ein Fall, der irgendwie traurig macht. Und das ist eigentlich ja ein guter Appell, das sage ich auch irgendwie in fast jeder Folge, ein bisschen aufeinander gucken würde schon vieles ändern.
Aber auch mal auf sich selbst.
Und natürlich auch, ja, natürlich. Also sich selbst reflektieren.
Das ist ja, finde ich, im Moment generell so das Gesellschaftsding, das mich so ein bisschen nervt, dass wir immer nur auf die anderen gucken.
Und nicht auf uns selbst.
Nicht im Sinne von, ich gucke nach jemandem fürsorglich, sondern der andere ist schuld.
Dass man
vielleicht auch mal ein bisschen gucken muss, wo könnte vielleicht auch mein Fehler liegen.
Das stimmt.
Schwierig.
Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und denkt dran. Wir jetzt vielleicht nicht direkt, aber ganz bald. Ja, und denkt dran, bei RTL Plus hört ihr die nächste Folge jetzt schon oder könnt sie jetzt schon hören. Da erscheinen nämlich die Folgen von Verbrechen von nebenan 2 Wochen früher.
Haben wir den Jingle überhaupt noch?
Ich weiß es gar nicht genau.
Shit, sorry RTL.
Mein RTL.
Mein RTL.
Aber ich wollte doch noch was anderes anbringen. Ja, falls ihr es gar nicht aushalten könnt, könnt ihr in der Zwischenzeit natürlich meinen zweiten Podcast hören. Dieser eine Moment. Da ist gerade eine sehr bewegende Folge rausgekommen. Also das Interview hat mich schon echt an die Grenzen gebracht. Ich habe mit Alex Puhl gesprochen. Die hat ihren Sohn Emil verloren, der war gerade 16, weil er sich suizidiert hat. Und Alex setzt sich heute dafür ein, anderen Kindern und Jugendlichen zu helfen. Also eine Geschichte, die ganz schrecklich ist, aber am Ende auch echt viel Hoffnung macht. Ralf, ich danke dir. Wie ich gerade sagte, wir hören uns wieder. Ich weiß nicht, ob in der nächsten Folge, aber wir hören uns relativ bald wieder. Und manchmal reden wir ja auch ohne Podcast-Mikros.
Was?
Und damit sind wir wieder bei deiner Zauberstimme vom Anfang. Ja. Danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.